bis 16 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos, heute den 17. von 24 Abschnitten. Die Darstellung der ostjüdischen Ghettowelt, die in Karl Emil Franzos Novellen und auch in seinem Roman Der Pojatz vorherrscht, spart die Kritik an der jüdischen Orthodoxie, insbesondere an den chassidischen Rabbinern, nicht aus. Damit hat er sich unter seinen jüdischen Glaubensgenossen nicht nur Freunde gemacht. Gegen die Kritik an seiner Tendenz verteidigt er sich im Vorwort seines Romans mit den Worten: Als ich zuerst das Wort ergriff, da gab mir ein Jude den Rat, mich baldigst taufen zu lassen, denn das Judentum hätte für einen Mann meiner Gesinnung keinen Platz. In milderer Form ist dasselbe oft genug von jüdischer Seite über mich geäußert worden. Ich habe es lächelnd ertragen, weil ich mir sagte, dies ist der beste Beweis, dass du deine Pflicht getan hast. Wärest du so töricht, so ungerecht, so feig gewesen, deine Waffen nur gegen die äußeren Feinde des Judentums zu kehren und nicht gegen die inneren Gegner einer gesunden Entwicklung, so wären diese Herren mit dir zufrieden gewesen. Aber sonst niemand anders und am wenigsten dein eigenes Gewissen. Und auf diesem Standpunkt blieb ich stehen. So Karl Emil Franzos in seinem Vorwort. Doch bleibt es erstaunlich, in welchem Maß in seinem Werk, auch im Roman Der Pojatz, der deutschen Kultur, der deutschen Klassik, Autoren wie Lessing, Schiller und Goethe, die Rolle von kulturellen Heilsbringern zugewiesen wird. Eine Rolle, die sie am Ende des 19. Jahrhunderts nach Gründung eines deutschen Reiches längst nicht mehr zu spielen vermochten. Zurück zum Roman. Unser Held Sender Glatteis hat sich in Malke Salmenfeld verliebt und da Malke im Geist der Toleranz erzogen worden ist und aus freien Stücken deutsche Bücher hat lesen dürfen, kann er mit ihr auch den ersehnten geistigen Austausch pflegen. Er lebt immer noch bei seiner Ziehmutter Rosele Kurländer, die er für seine leibliche Mutter hält, und an dieser Stelle muss daran erinnert werden, dass die Gemeinde Bernow zuletzt Erkundigungen angestellt hat nach dem Verbleib von Rosele Kurländers vor langen Jahren verschwundenem Ehemann Freum Kurländer. Unterdessen spielt Senders Verliebtheit ihm manchen Streich, denn immer häufiger schleichen sich Fehler in die Schriftsätze ein, die er für Dowidl Morgenstern zu besorgen hat. Zuletzt war er dabei, solche Fehler in einem Schriftstück zu beseitigen. Hören Sie wieder Siegfried W. Kernen.
Sender machte sich an die Arbeit. Dowidl sollte diesmal zufrieden sein. Das Wort Replik ein Muster kalligraphischer Kunst werden. An dem R malte er allein einige Minuten. Arbeiten, dachte er dabei, und die Sache muss ein End nehmen. Aber heute schon soll ich nicht mehr hingehen? Er blickte hinaus, der Regen hatte aufgehört. Was soll sie denn davon denken? Sie wird gekränkt sein. Und einmal mehr oder weniger macht doch keinen Unterschied. Und heute hat sie mir ja versprochen, das Trauerspiel von Schiller zu erzählen, wo eine Königin die andere köpft. Das liest sie am liebsten, sagt sie. Ich glaub's. Malke heißt sie. Eine Königin ist sie. Eine Regina, wie die Christen sagen. Oh, wie schön sie ist. Oh, wie schön. Die Tür wurde aufgerissen. Dowidl stürzte herein. Die Eingab. Bist du fertig? Noch nicht? Ich fahr aus der Haut. Was hast du in den 2 Stunden getan? Er riss das gefaltete Blatt vom Tische. Was? Was? Seine Augen wurden immer größer. Regina? Nach Lemberg. Morgen, heute, in diesem Augenblick, eine Zwangsjacke und nach Lemberg. Schreckensbleich starrte Sender auf seine neue Missetat. Wahrhaftig, da stand der Name in so schönen lateinischen Buchstaben, wie er sie irgend leisten konnte. Verzeiht, stammelte er, ich habe nur die Feder probieren wollen. Probieren, lachte Dowidl krampfhaft, seit 2 Stunden hat er die Feder probieren wollen und nichts ist ihm dabei eingefallen, als wie Malke auf christlich heißt. Ja, aber was lache ich noch, blutige Tränen sollte ich weinen. Das ist die Arbeit für 7 Gulden monatlich. Du machst mich arm, du reißt mir den Kaftan vom Leibe, die Hosen reißt du mir von den Beinen, die Unterhosen. Der erregte Mann hätte sein Elend wohl bis auf die Haut enthüllt, wenn nicht seine Frau in diesem Moment die Tür der Privatagentschaft geöffnet und ihm mit den Augen gewinkt hätte. »Wer ist denn da?« rief er, stürzte aber, als sie ihn bedeutungsvoll anblickte, eilig hinaus. Sender machte sich wieder an die Arbeit. Er nahm seine ganze Kraft zusammen und der Teil, den er bis zur Mittagsstunde fertigbrachte, enthielt keine Fehler. Dann lief er eilig zum Essen heim. Er wollte raschestens zurück sein. Sein Gewissen drückte ihn. Er musste allein essen. Frau Rosel war nicht daheim. Sie war es gewesen, um deren Willen Dovidl abberufen worden. Rabbi Manasse hatte sie zu sich entbieten lassen und ihr ein gestern an ihn gelangtes Schreiben des Rabbi von Marmaros-Sziget in Oberungarn vorgelesen. Sein Amtsbruder teilte ihm mit, Frau im Kurländer lebe seit einigen Monaten dort, da er als morscher und verlotterter Mensch der Gemeinde zur Last falle, habe diese mit großem Vergnügen zur Kenntnis genommen, dass jemand nach ihm suche, und dies dem Bettler mitgeteilt. Fräum sei auch gern bereit, nach Barnow zu kommen, jedoch nur gegen Erhalt der Reisekosten, ob die Barnower Gemeinde sie senden wolle. »Er lebt also wirklich«, schloss Frau Rosel ihren Bericht, »und kommt her, obwohl unsere Gemeinde ihm natürlich kein Geld schickt. Wenn die Siegerter ihn fortjagen, bettelt er sich nach Barnow durch, da er ja hier gesucht wird. Rabbi Manasse sagt, er muss Luisa den Brief geben.« »Dem Schurken«, rief Dovidl wütend. Natürlich ist es nun mit der Todeserklärung nichts, und wir haben einen Prozess, der jahrelang dauert und weiß Gott, wie endet. Er wird nicht herkommen, rief er, ganz gewiss nicht, oder doch wahrscheinlich nicht. Oder es ist doch wenigstens möglich, dass er nicht kommt, übrigens, wenn er kommt. Ich hab's euch ja immer gesagt, dass er kommen wird. Ich hab's gesagt, oder ich hab's doch wenigstens immer geglaubt. Also wenn er kommt, so ist für uns umso besser. Dann will er entweder nicht zu euch ziehen und ihr werdet geschieden, oder er will, dann ist alles in Ordnung, in schönster Ordnung. Und ich hoffe, Frau Rosel, dass wir das erreichen. Er ist ja ein alter Bettler. Warum sollte er sich nicht von euch versorgen lassen? Aber das wäre ja mein größtes Unglück, schrie sie entsetzt auf. Und was soll ich dann meinem Sender sagen? Verzeiht, sagte Dovidl, das gehört nicht mehr zu der Sache Kurländer kontra Kurländer. In Familiengeschichten misch ich mich nicht ein. Sie ging. Nun muss Sender heiraten, dachte sie. Binnen 2 Wochen muss es sein. Denn wenn Fräum früher da ist, so geht er mir auf und davon. Und sie eilte zum Maschalik. Itzig Türkischgelb nickte. Binnen 14 Tagen, sagte er. Und als sie ihn zweifelnd anblickte, »Frau Rosel, habe ich je mehr versprochen, als ich halten kann? Heute ist Montag, spätestens am Donnerstag sind die beiden verlobt, wenn nicht geradezu ein böser Geist dazwischen kommt. Aber wird er wollen?« Der Marschalik lächelte. »Er? Er glüht, er brennt, er flammt. Gegen sein Herz ist ein Kalkofen eine Eisgrube.« »Da macht mir anderes mehr Sorge, aber das wird sich auch finden. Freilich müssen wir es vernünftig anstellen. Kommt zum Telegrafenamt.« Dort ließ er dem Beamten eine Depesche schreiben. Sie erfuhr nicht, was drin stand, obwohl sie einen Gulden Gebühr bezahlen musste, aber der Marschalik tröstete sie. »Das Geld ist vernünftig angelegt, verlasst euch drauf. Und nun will ich mit Sender reden.« Vergnügt lächelnd schritt er neben ihr dem Mauthause zu. Da wurde sein Gesicht plötzlich gramvoll und finster. Da ist er ja. In der Tat kam Sender rasch des Weges. Er wollte in den Laden zurück. »Frau Rosel«, begann der Marschalik, als der junge Mann in Hörweite war, mit lauter Stimme, »ich hab euch gleich gesagt und wiederhol's nun, euch geb ich keine Schuld. Aber mit Sender bin ich fertig, fertig. Ich hab ihn lieb gehabt wie einen Sohn, und er tut mir dafür das an, das, Frau Rosel, ihr schweigt, recht habt ihr, das nichts mehr zu sagen, so einen Undank, wie ich von diesem Pojatz.« »Von mir?« rief Sender bestürzt und trat heran. »Was redet ihr da, Rebitzig? Was hab ich euch getan?« Der Marschalik lachte krampfhaft auf. »Was er mir getan hat, das arme, unschuldige Kind?« »Soll ich ihm überhaupt noch antworten, Frau Rosel? Verdient er, dass ich ihm antworte? Aber weil ihr mich drum bittet, meinetwegen, komm!« Und er schritt finster dem Mauthaus zu. »Was ist geschehen?« wandte sich Sender kleinlaut an die Mutter. Sie zuckte die Achsel. »Du wirst ja hören.« Sie selbst trat in die Küche. Sie wusste nicht, welches Gesicht sie bei dieser Unterredung machen sollte. Als sie in der Wohnstube waren, begann der Marschalik. »In mir kocht's. Aber ich will ruhig bleiben. Ich will dich nur etwas fragen. Weißt du, dass das Vermitteln von Heiraten mein Erwerb ist, ja oder nein? Natürlich, ihr lebt davon. Gut oder schlecht? Bin ich ein reicher Mann? Nein, aber hast du gewusst, dass es mein Geschäft ist, wenn Reb Hirsch Malke heiratet? Und hast du gewusst, wozu Malke in das Haus des Vorstehers gekommen ist? Nun, wird nicht rot wie ein Krebs, nicht grün wie eine Gurke, schnappt nicht nach Luft wie ein Karpf im Sand, sondern antworte ja oder nein. Nun, ja. Und woher hast du es gewusst, donnerte Türkisch Gelb? Weil ich es dir anvertraut habe, als Geheimnis, meinem besten Freund anvertraut. Und wie hast du das Vertrauen benutzt? Du hast mein Geschäft zerstört, hast die Partie zerstört. Sender konnte nichts erwidern. Schuldbewusst stand er mit bleichen Mienen vor seinem Ankläger. Zerstört, zerbrochen, fuhr der Marschalek fort. Heute komme ich ahnungslos zu Reb Josef und freue mich schon auf den guten Lohn, den mir Reb Hirsch versprochen hat. Da donnert er mich an. Ich will nichts mehr von euch wissen und nichts mehr von dem Mädchen. Eine, die sich jeden Abend von einem Burschen unterhalten lässt und den Hof machen, als ob sie beide Christen wären, ist mir für meinen Mosche zu schlecht. Mit ihr red ich nicht darüber. Aber ihrem Vater hab ich geschrieben, dass er sie morgen abholen soll. Sender, rief er ausbrechend, warum hast du mir das getan? Ohne meine Absicht, stammelte dieser. Und Taube war ja dabei, sie kann bezeugen, dass ich ihr nie was Unrechtes gesagt habe. Lüg nicht, rief Türkisch Gelb heftig, denn entweder lügst du oder du bist ein schlechter Mensch. Nur ein solcher Mensch kann es in der Ordnung finden, wenn ein junger Mann der Braut eines anderen sagt, dass sie die Königin über alle Weiber ist und dass er vor Schmerz vergeht, wenn er daran denkt, dass ihr herrliches Haar abgeschnitten werden soll. Du siehst, ich weiß alles. Die arme Taube, die auch nur Verdruss davon hat, hat es heute ihrem Schwiegervater gestehen müssen. Und bedenk, Malke war die Braut eines dummen, grünen Jungen und du bist ein hübscher, kluger Mann, der Deutsch reden kann. Da hätte dein Gewissen doppelt auf der Hut sein sollen? Sender war zerknirscht. Aber dieser Vorwurf schmeichelte ihm doch. »Ich will mich nicht verteidigen«, sagte er. »Ihr würdet mich doch nicht verstehen, weil ihr alles nach den hiesigen Sitten beurteilt. Nur eines will ich euch sagen. Wenn ihr recht hättet, wenn ich diese Partie zerstört hätte, so täte es mir wohl um euretwillen leid, aber sonst wäre es mir eine Freude. Denn ein Mädchen wie Malke ist für einen Mosche zu gut.« Aber ihr gebt mir grundlos die Schuld. Sie hätte ihn ohnehin nicht genommen. Da irrst du, erwiderte der Marschalek nachdrücklich. Sie hätt's getan, solange sie an keinen anderen dachte. Jetzt freilich nicht mehr. Schon vor einigen Tagen hat sie Taube gesagt, und wenn mich mein Vater verstößt, ich heirate nur den Mann, den ich mir selbst ausgesucht habe, für den ich passe, der für mich passt. Warum wirst du rot? Sender wandte sich ab. Und das, rief der Marschalek mit donnernder Stimme. »Das ist dein schlimmstes Verbrechen. Dass du die Partie zerstört hast, könnte ich dir verzeihen. Ich hab dir damals selbst gesagt, ich hätte sie lieber einem anderen gegönnt. Und meinen Verdienst, Gott wird mich auch so nicht verhungern lassen. Aber dass du, sonst ein guter, braver Mensch, so schlicht, so gewissenlos an einem armen Mädchen gehandelt hast, an diesem Mädchen, für das selbst der Beste kaum gut genug wäre, das verzeihe ich dir nicht. Du willst nicht heiraten, sagst du? Gut, deine Sache. Aber dann dennoch so tun, als ob's dir ernst wäre, und dem armen Mädchen den Kopf verdrehen, das Herz brechen, pfui, Sender, ich hab kein anderes Wort. Du heiratest sie nicht, einen anderen nimmt sie nicht, was soll aus ihr werden? Schwer atmend, das Haupt auf den Arm gestützt, saß Sender da. Wie bei jeder heftigen Aufregung empfand er auch diesmal ein leichtes Stechen in der Lunge, aber er achtete nicht darauf. In ihm stürmte es wie nie zuvor. »Ich hab's nicht gewollt«, murmelte er. »Bei Gott im Himmel, ich hab's nicht gewollt.« »Das glaub ich dir«, sagte der Marschalek milder. »Ein solches Mädchen absichtlich ins Gerede und für sein ganzes Leben um sein Glück bringen, ich glaub, dazu wäre der Schlechteste nicht schlecht genug. Aber jetzt ist es einmal so, und nun, was nun? Es geht mir ja nicht bloß um sie, sondern auch um dich. Es wird dein Leben lang auf dein Gewissen drücken.« »Da habt ihr recht«, murmelte Sender düster und presste die Lippen zusammen. Auch der Marschalek sagte nichts mehr. Es war ein banges, schwüles Schweigen. »Ich gehe«, sagte Türkisch Gelb endlich und griff nach dem Hut. »Bleib du ruhig hier, bei Dovidl entschuldige ich dich schon. Und überleg dir die Sache, ein Mensch wie du tut nichts ohne vernünftigen Grund. Es muss einen Grund haben, dass du nicht heiraten willst. Das also spricht dagegen.« Aber vielleicht doch nicht so, wie du glaubst. Was du aus dir machen willst, mag Gott wissen, aber doch gewiss keinen Mönch. Bedenke, vielleicht kannst du es auch als verheirateter Mann erreichen. Sender machte eine heftige Bewegung, nicht der Abwehr, sondern der Überraschung. Türkisch-Gelb schien es nicht zu bemerken. Ich mache dir einen Vorschlag. Morgen Mittag ist Trepirsch hier und holt sie ab. Willst du, dass ich mit ihm rede? So sag es mir bis dahin. Dass er auch jetzt Nein sagen wird, glaube ich nicht, der arme Vater, dessen Kind du ins Gerät gebracht hast. Willst du also, so kann morgen Abend die Verlobung gefeiert werden. Willst du aber nicht, so versprich mir, dem armen Kind wenigstens das Herz nicht noch schwerer zu machen und heute Abend nicht mehr auf den Marktplatz zu kommen. Wenn du dich so entschließt, wie ich von Herzen wünsche, so kannst du kommen. Warum nicht? Malke weiß noch nichts davon, dass Josef Grün sich entschlossen hat, Nein zu sagen. Nicht einmal, dass ihr Vater morgen kommt. Ich weiß nicht, warum es ihr Josef nicht sagen will. Sie ist also ganz unbefangen und wird dich erwarten und sich kränken, wenn du nicht kommst. Freilich bleibst du bei deinem Nein, so ist es gleichgültig, ob sie sich von heute Abend an fürs ganze Leben zu grämen beginnt oder erst von morgen Mittag. Er reichte ihm die Hand. Möge dich Gott zum Rechten führen, sagte er warm und verließ die Stube. Draußen sagte er zu Frau Rosel, lasst ihn allein. Fragt ihn nicht. Der arme Junge. Warum bedauert ihr ihn? Rief sie erschreckt. Weil es ihm so hart fällt, glücklich zu werden, erwiderte der Marschalek nun wieder lächelnd. Aber er wird glücklich. Verlasst euch drauf. Je näher er der Stadt kam, desto fröhlicher wurde er. Er hatte eine Komödie gespielt und sich in vielem an der Wahrheit versündigt. Aber es war ja notwendig gewesen. Für ihn ist das Beste, dachte er. Und für sie wohl auch. Meine Jütte sieht dazu schwarz, ein Bursch wie Sender. Warum sollte nicht auch Malke mit der Zeit glücklich werden? Sie ist ja sehr verständig. Und ein jüdisch Kind. Das findet sich in alles. Die Mutter folgte dem Rat des Marschalik. Sie ließ Sender allein. Wohl eine Stunde vernahm sie aus der Stube keinen Laut. Endlich trat er heraus, nickte ihr stumm zu und schlug den Weg in die Felder ein. Traurig blickte sie ihm nach. Er ist nicht mein Fleisch und Blut, dachte sie, aber doch ein Mensch wie ich. Wie hart ihm alles fällt, sogar sein Glück. Und da täuschte sie sich nicht. Bitterhart wurde es dem armen Jungen. Zwar hatte er nun, während er ziellos über die Stoppelfelder dahinschritt und immer weiter in die Heide hinaus, bereits seine Wahl getroffen, eigentlich schon früher während der Unterredung mit dem Marschalik, aber in seiner Brust war es darum nicht friedlicher geworden. Natürlich musste er um Malke werben. Nicht allein, weil es das Gewissen gebot und weil ihn die Gewissheit ihrer Gegenliebe berauschte, sondern weil es ihm glattweg unmöglich schien, künftig ohne sie zu leben. Aber sein Ziel, sein heiß ersehntes, so recht um den Preis seines Herzbluts angestrebtes Ziel, rückte ihm nun in die Ferne. Freilich brauchte er nicht ganz darauf zu verzichten. Der Marschalik hatte ihn erst auf diesen trostreichen Gedanken gebracht, aber der lag ja auch sonst nahe genug. Gab es nicht auch verheiratete Schauspieler? War nicht auch Nadler verheiratet? Je weiter er in die herbstliche, rot schimmernde Heide hinausschritt, desto heller wurden seine Gedanken. Malke war ja kein gewöhnliches Weib. Sie musste sein Ziel verstehen und förderte ihn gewiss, statt ihn zu hindern. Er warf sich ins Heidekraut und schloss die Augen. Er hatte die Liebe, solange er sie nicht kannte, an anderen komisch gefunden, eine Narrheit, die er nie mitmachen wollte. Und so fremdartig war ihm diese Empfindung erschienen, dass er zweifelte, ob er je Verliebte werde spielen können. Dann, als sie unerwartet über ihn gekommen, hatte sie ihm Schmerz, Wirrnis und Aufregung genug gebracht, aber keinen Augenblick des Glücks. Nun aber flutete es auf ihn nieder, mit jedem Atemzug voller und reicher, dass er all die Seligkeit kaum zu ertragen vermochte. »Ich Narr«, sagte er endlich, »da liege ich einsam auf der Heide, statt bei meiner Braut zu sein und mich mit ihr zu freuen.« Er blickte um sich, noch schimmerte die Heide in satter roter Farbenglut. Aber die Sonne war im Sinken. Im Osten glitt eben die weiße Mondsichel empor. Er sprang auf und schritt der Stadt zu, anfangs rasch, dann immer langsamer. »Halt«, dachte er, »meine Braut wird sie erst morgen. Ich will Sie auch heute gleichsam zufällig treffen. Anders freilich werden wir schon jetzt miteinander sprechen als sonst. Jetzt, wo ich weiß, wie sie sich verstellt hat. Was so ein Mädchen kann. Über jedes freundliche Wort war sie ordentlich böse. Er fühlte eine Empfindung des Unbehagens, der Unsicherheit in sich aufsteigen, aber er schüttelte sie ab. Unsinn. Jetzt, wo sie es taube gestanden hat. Die Dämmerung war hereingebrochen. Die Mondsichel warf ihr blasses Licht über die Gartenstraße, die er noch zu durchschreiten hatte. Nun war sie wohl schon mit Taube vor dem Hause. Himmel, sie war nicht da. Aber da erschien sie eben. Er trat auf sie zu und bot ihr den Gruß. Sie erwiderte freundlich wie immer, wenngleich nicht so laut wie Taube, die ihm auch die Hand bot. Er drückte sie herzhaft und hielt dann Malke die rechte hin. Er tat es heute bei der Begrüßung zum ersten Mal und sie blickte befremdet auf. Dann rührte sie einen Augenblick mit ihren schlanken weißen Fingern an die seinen. Es verblüffte ihn mehr, als es ihn betrübte. »Gut«, dachte er, »ich will dir den Gefallen tun, also heute noch wie sonst.« Und darum trat er auch wie immer an Taubes Seite und schritt neben dieser her. »Nun«, fragte die dicke, lustige Frau, »was bringt die Barnower Zeitung heute?« So pflegte sie ihn zu nennen. Er dachte nach. »Dass Dovidel Morgenstern aus der Haut fährt«, begann er, »wissen Sie schon. Aber halt, eine Neuigkeit gibt's wirklich. Der Prior hat bei einer Lemberger Malerin ein neues Altarbild bestellt. Ein Weib, das malt. Und gar Heilige fürs Kloster. Das ist sehr komisch.« »Warum?« fragte Malke. »Meine Cousine, die älteste Tochter meines Onkels Franz, malt auch solche Bilder und sehr gute. Sie hat sich in Wien als Künstlerin einen Namen gemacht und soll ebenso liebenswürdig wie begabt sein. Leider kenne ich sie nicht persönlich.« »Leider?« rief Taube. »Du musst Gottlob sagen.« »Warum? Weil sie Christin ist? Deshalb bleibt sie doch meine Blutsverwandte, und ich weiß, dass sie auch meiner freundlich denkt.« »Aber Malke«, rief Frau Taube erschreckt, und Sender war es kaum minder, »nach seiner Anschauung zerschnitt die Taufe jedes Band.« »Da sehen Sie das am Ende gern?« rief er angstvoll. »Die Taufe?« »Nein, gern niemals. Unter 10.000 Fällen ist kaum einer, wo sich nicht das Geringste dagegen sagen lässt, denn häufiger, glaub ich, trifft sich's nicht, dass es jemand aus innerster Überzeugung tut. Aber daneben gibt es Fälle, die man beklagen, aber nicht verurteilen darf, und der liegt bei meinem Onkel Franz vor.« Mein Großvater Nathan Salmenfeld war ein lebenskluger, aber überaus strenggläubiger Mann, der seinen drei Söhnen ihr Lebensziel von Anbeginn vorgeschrieben hatte. Der älteste, Fröhm, sollte Arzt, der zweite Manasse Advokat werden, der dritte, Hirsch, mein Vater, sein Wirtsgeschäft erben. Aber alle sollten nicht minder fanatisch bleiben wie er selbst. So musste Fröhm auch im Gymnasium den Kaftan tragen, auf der Universität in Pest bei Hasidim wohnen. Es war ein Höllenleben. Die Christen verhöhnten ihn und diesen Juden galt er auch nicht mehr für rein. Ist's ein Wunder, dass er da seinen Glauben mit all dem furchtbaren Zwang hassen lernte und ihn endlich abschüttelte? Ihn haben die Chassidim zum Christen gemacht. Mein Onkel Max aber, der jetzt Advokat in Czernowitz ist, hat dasselbe Martyrium durchgelitten und dann doch nur den Zwang abgeschüttelt, nicht den Glauben. Und sie erzählte begeistert, welch herrlicher Mann dies sei, ein Vorkämpfer für die Rechte seiner Glaubensgenossen, aber auch für ihre sittliche Veredelung und Befreiung. »Nächstens taufte er sich auch«, sagte Taube in ihrer gewohnten Weise, während Sender fragte, »wie lange waren Sie in seinem Hause?« »6 Jahre. In meinem 8. Jahr verlor ich die Mutter. Das ist ja gewiss das schwerste Unglück, das ein Kind treffen kann.« Aber für mich hatte es doch noch ein Glück im Gefolge. Ich kam in das Haus meines Onkels. Er und seine Frau haben mir die Eltern ersetzt, seine Kinder die Geschwister. Und einen besseren Lehrer als meinen Cousin Bernhard hätte ich nie haben können. Schon wieder dieser Bernhard. Aber Sender beruhigte sich wieder, als sie fortfuhr. Freilich konnte er mich nur in den Ferien unterrichten. Er war damals Student in Wien. »Dann ist er wohl schon in den 30ern?« fragte er mit einem gewissen Behagen. »Ja, 32. Er ist jetzt noch Konzipient in der Kanzlei seines Vaters, hofft aber bald zum Advokaten ernannt zu werden. Wie seine Aussichten jetzt stehen, weiß ich freilich nicht. Ich erfahre immer weniger von der Familie. Mein Vater wird immer frommer. Er ist nun seit Jahren auch mit seinem Bruder Max entzweit.« »Aber du warst doch noch vor 2 Jahren in Czernowitz?« fragte Taube. »Nur für einige Wochen.« Das hat er ausnahmsweise erlaubt. »Es muss Ihnen hart gefallen sein, nun wieder alles zu entbehren«, sagte Sender warm und blickte sie voll liebevoller Teilnahme an. »Sehr hart«, erwiderte sie. »Sie verstehen mich.« Das ermutigte ihn. »Nun wird's ja bald wieder besser werden«, sagte er mit leuchtenden Augen. Sie blickte ihn befremdend an. »Wie meinen Sie das?« »Das werden Sie ja erfahren«, stotterte er und versuchte zu lächeln. Es war ihm sehr willkommen, als im selben Augenblick die Frau des Vorstehers auf sie zutrat und die Geschichte vom Pater Ökonom und der Frau Butkowska, der Viper von Barnow, zu erzählen begann. Dann trat auch Josef Grün zur Gruppe. »Nun, Sender«, fragte er, »ich hoffe, deine Mutter war nicht allzu unglücklich über den Bescheid vom Bezirksamt.« »Welchen Bescheid?« »Hat sie ihn noch nicht? Wolschinski hat mir gesagt, er ist ihr bereits zugestellt, die Ablehnung ihres Gesuchs, dass ihr der Pachtvertrag verlängert wird. Der Lump hat's durchgesetzt, und sie hat sich leider trotz meines Rats nicht mit ihm verständigt.« »Es war ja nicht möglich«, erwiderte Sender, »aber ich glaube nicht, dass sie darüber sehr unglücklich sein wird.« In der Tat, dazu lag nun kaum Grund vor. Mit seinem Gewinn und einem Teil von Malkes Mitgift konnte er wohl auch so ihre Zukunft sichern. Der Vorsteher und seine Frau gingen wieder, aber andere Bekannte traten heran. »Wie lange bleibt ihr noch hier?«, wurde Malke gefragt. »Ich weiß nicht«, erwiderte sie, »wie es mein Vater bestimmt.« »Es ist doch ein Unrecht«, dachte er, »dass man ihr noch immer nichts von seinem morgigen Kommen gesagt hat.« Er teilte es ihr halblaut mit. Die Wirkung war eine ganz unerwartete. Sie erbleichte und starrte ihn aus weit geöffneten Augen erschreckt an. »Um Gottes Willen«, murmelte er, »was haben Sie?« »Was ich habe?«, fragte sie bitter, ja verachtungsvoll. »Ich soll mich wohl noch freuen, dass Sie es wissen und ich nicht. Ihnen hat es natürlich der Marschalik gesagt.« »Ja«, gestand er, »aber da durchfuhr ihn ein Gedanke. Sie glaubte offenbar, der Vater komme, um ihre Verlobung mit Mosche Grün zu feiern. Jetzt verstehe ich«, sagte er lächelnd. Freilich konnte er vor Taube nicht offen sprechen, aber es gelang ihm doch wohl, sich ihr verständlich zu machen. »Sie glauben, er kommt, um das Geschäft, das der Marschalik vermitteln wollte, abzuschließen? Davon ist keine Rede mehr. Der Mann, der das Geschäft schließen sollte, hat eingesehen, dass es für ihn nicht passend ist und ist zurückgetreten.« »Wie?« rief sie fassungslos vor Freude. »Verstehe ich Sie recht?« Sie schluchzte auf, griff nach seiner Hand und drückte sie. Ihn durchrieselte es heiß. »Liebe Malke«, murmelte er, »beruhigen Sie sich, niemand wird Sie zwingen. Sie werden jenen Mann heiraten, den Sie selbst gewählt haben.« Das ungestüme Glücksgefühl, das ihn durchflutete, machte seine Worte undeutlich, aber sie hatte ihn doch verstanden. »Sender, lieber Sender«, stieß sie mit glühenden Wangen hervor. »Sie sind ein edler Mensch. Gott wird es Ihnen lohnen, durch Glück und Ruhm auf Ihrer Laufbahn.« Sie lächelte ihn durch Tränen an. »Sie kennen mein Geheimnis, aber ich auch das Ihre. Wir haben es wohl beide nur erraten. Aber ich kann jetzt nicht so.« Ihre Stimme brach sich. »Ich danke Ihnen noch morgen. Bis in den Tod vergesse ich es Ihnen nicht.« Und sie stürzte ins Haus. »Was war das?« fragte Frau Taube erstaunt. Er konnte nichts erwidern und lief davon, ohne auf die Richtung zu achten. Erst als das Rauschen des Serret an sein Ohr schlug, hielt er an. Er war in die Anlagen zum Flusse gelangt. Auf die nächste Bank saß er nieder. »Was war das?« sagte er endlich laut vor sich hin. »Ich glaube, eine Verlobung.« Er schloss die Augen, wie nachmittags auf der Heide, und auch dasselbe selige Lächeln lag auf seinen Zügen. Kühl strich der Herbstwind durchs entlaubte Geäst. Der Fluss rauschte durch die stille, tiefdunkle Nacht. Sonst war nichts hörbar als das Schlagen der Glocken. Er aber vernahm auch diese nicht, nur die holde, weiche Stimme. »Sender, lieber Sender.« Lange, lange saß er so. Er hat diese Stunden nie vergessen, trotz alledem, was ihn gefolgt, niemals. Und noch in der Sterbestunde hat ihn die Erinnerung daran gelabt, wie glücklich er in jener Nacht gewesen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die 17. Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Diese Urkunde gehört zu den schönsten, mit denen ein Jazzclub oder generell ein Ort für Live-Musik sich schmücken kann. Die für die Auszeichnung mit dem Spielstättenpreis mit dem angemessenen Namen Applaus, die das Bundesministerium für Kultur und Medien ab morgen zum mittlerweile 11. Mal ausloben lässt, unter dem Dach der Initiative Musiknabend. Und herzlich willkommen, ich bin Michael Lages und freue mich immer sehr, wenn ich eines dieser Ehrenschilder in einem Club sehe. Morgen beginnt die Bewerbungsfrist für die aktuelle Ausgabe des Applauspreises. Alle Details finden sich auf der Applaus-Webseite. In 6 Kategorien sind Bewerbungen möglich und die Preisgelder betragen mindestens 10.000 und im Höchstfall 50.000 Euro. Bis zum 23. Mai können sich Spielstätten jeder Art bewerben und danach werden für alle die Daumen gedrückt. Gerade junge Musikerinnen und Musiker wären ja aufgeschmissen, gerade am Beginn der Karriere, wenn ihnen nicht die Podien von Clubs und Konzertsälen offen stünden. Und darum beginnt das Playjazz-Magazin gleich mit einem dieser Jungen. Noch vor dem Album der Woche mit der Connexion Berlin, noch vor der Musik, die heute durchs Fenster nach Europa hereinklingt, aus dem tschechischen Städtchen Brno, auch vor den Konzerttipps. Die erste neue CD heute stammt vom Trompeter Benny Troschel, der sich mit einer sehr verblüffenden Idee um Volksmusik kümmert. Volksmusik, vorne mit F. Thank you.